Lasst uns vor dem Gebet Psalm 93 lesen. Psalm 93. Ich bitte darum, dass wir dazu aufstehen. Psalm 93. Der Herr ist König. Er hat sich gekleidet in Majestät. In Hoheit hat der Herr sich gekleidet, mit Kraft umgürtet. Auch der Erdkreis steht fest, so dass er nicht wankt. Fest steht dein Thron von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Fluten erhoben, o Herr, Fluten erhoben ihr Brausen. Fluten werden ihr Brausen erheben, mächtiger als das Brausen gewaltiger Wasser, mächtiger als die brandenden Meereswogen, ist der Herr in der Himmelshöhe. Was du verordnet oder verheißen hast, ist völlig zuverlässig. Deinem Hause gebührt Heiligkeit, o Herr, für die Dauer der Zeiten. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du hast dich uns geoffenbart in großer Huld. Du bist uns nicht der unbekannte, ferne Gott, sondern der nahe gekommene, lebendige, treue Gott, der sich uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geoffenbart hat. Fest steht dein Thron von Anbeginn, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist es, o Herr, auf den alle ihr Vertrauen gesetzt haben, die ihre Zuflucht bei dir gesucht und gefunden haben. Trotz allen Unglaubens und aller Herzenshärtigkeit hast du zu allen Zeiten einen Überrest gehabt. Menschen, die ihre Sehnsucht zum Ausdruck brachten, dir zu dienen, dein Wort zu glauben und dir zu vertrauen. Geliebter Herr, wir sind heute hier vor deinem Angesicht versammelt, um vom Himmel zu hören, um die Antwort auf unsere Fragen zu bekommen. Heilung für unseren Schmerz, Rettung und was immer jemand benötigen mag. Herr, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Himmel wird zusammenrollen wie eine Buchrolle, die Erde erneuert werden, du aber bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort und deine Verheißungen sind zuverlässig. Sie sind gewiss. Halleluja. Herr, segne uns und sei mit uns. Wir stellen uns bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes, unter die Leitung deines Heiligen Geistes und bitten dich, sei uns gnädig, vergib, lass dein Antlitz über uns leuchten und gib uns deinen Frieden. Ja, binde uns dein Angesicht zu. Wir danken dir, o Herr, dass du mit uns sein wirst. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. die Lage innerhalb derer, die die Botschaft zu glauben vorgeben, ist hoffnungslos. Und ich habe es dieses Mal im vollen Maß zu spüren bekommen, gerade unter den Fachleuten, unter den Experten der Botschaft, die mir dann am Schluss offen erklärten, du bist der Einzige, der das alles verpasst hat, der gar nicht begriffen hat, worum es geht und was geschehen ist. Sie glauben alle, dass der Herr wiedergekommen ist. Sie glauben alle, dass die Gnadenzeit vorbei ist. Und was Sie sonst noch glauben, darf ich euch gar nicht sagen. Ich habe da einige halb schlaflose Nächte gehabt und las dann noch einmal ganz bewusst das erste und das letzte Siegel. Denn es ist eine harte Sache, wenn man von solchen Leuten gesagt bekommt, du hast alles verpasst. Du hast überhaupt nicht begriffen, worum es geht. Und hast das Kommen des Herrn nicht bemerkt und so weiter. Es sind harte Aussprüche. Aber eins darf ich sagen, wir halten uns an das Wort des Herrn. Und wenn es in den Predigten Bruder Brenhims einige schwer verständliche Aussprüche gibt, dann lassen wir sie stehen. Wir deuten sie nicht. Wir überlassen es Gott, wie er es tun wird. Da gibt's einen Ausspruch, vielleicht im ersten Siegel, da sagt Bruder Brenhim, das Lamm hat den Gnadenstuhl verlassen, um das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Und daraus leiten sie die Lehre ab, dass das Lamm den Gnadenstuhl für immer verlassen hat und dass somit die Gnade vorbei ist und so weiter und so weiter. Für mich war das nur ein Vorgang, der an der Sache selber gar nichts geändert hat. Sie haben den Ausspruch Bruder Brenhims nicht gefunden, wo er sagt, das Lamm bleibt dort, bis der Letzte herausgerufen wurde und die Zahl voll ist. Und ich habe es doch durch die Gnade Gottes noch einmal bestätigt gefunden in den Darlegungen und Ausführungen Bruder Brenhims selber. Ich habe einen der Experten gefragt, der mir sagte, am 28. Februar 1963 war alles zu Ende. Und ich sagte ihm sehr, sehr trocken, aber ganz bewusst, geliebter Bruder, da hatte es noch gar nicht begonnen. Und da war eine kurze Stille. Und ich sage euch auch warum. Gerade vorher wollte Bruder Brenhim hier nach Zürich kommen. Ihr habt die Predigten gelesen, ihr kennt die Geschichte. Er sah ein weißes Boot, in dem er den Ozean überqueren sollte. Er sah die anderen Boote der Brüder, die mit ihm reisen wollten. Andere Farbe hatten sie. Und der Herr sprach, es lohnt nicht, wegen der einen Versammlung nach Zürich zu gehen. Kehre in die Kapelle zurück und lagre die Speise ein. Und dann ist er zurückgegangen und das war eine Weisung. Und am 28. Februar 1963, als die übernatürliche Wolke erschien, hat die Stimme doch gesagt, gehe zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Da war das Buch noch gar nicht in der Hand dessen, der es öffnen würde. Es war noch in den Händen dessen, der auf dem Throne saß. Wie es möglich ist, dass diese Dinge so verwirrt werden, ist mir unbegreiflich. Selbst ungläubiger, ganz nüchterner Menschenverstand müsste imstande sein, diese Dinge richtig einzuordnen. Aber was ich festgestellt habe, ist dieses, es sind Menschen, die immer etwas Besonderes hervorheben möchten, um von sich reden zu machen. Ja. Besondere Offenbarungen, Besonderes hier, Besonderes da. Nein, dazu sind wir nicht hier. Wir sind hier, um nüchtern und klar das Wort des Herrn zu glauben.
Amen.
Und was sie nicht tun, sie führen die Dinge nicht zurück zum Wort. Sie bauen einen ganz großen Turm mit vielen, vielen Zitaten ihrer Wahl und haben gar kein Fundament. Denn das Fundament ist und bleibt Gottes Wort.
Amen.
Ehe ich bauen kann, muss ich das Fundament ganz klar sehen. Und entsprechend wird gebaut. So steht es schon geschrieben. Paulus sagt es, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt. Ein jeder sehe zu, wie er darauf weiterbaue. Es muss auf dem Grund weitergebaut werden, der ein für alle Mal gelegt wurde. Und Gott wird nie über das Zeugnis der Heiligen Schrift hinausgehen. Im Gegenteil, er ist und bleibt der Gott seines Wortes.
Amen.
Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Und wir haben unseren Stand auf diesem Worte und in diesem Worte eingenommen. Und dabei bleibt es, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen.
Amen.
Lasst uns in die Wortbetrachtung noch kurz hineingehen. Nochmal auf Psalm 93 und dann zu anderen Bibelstellen. Der Herr ist König. Er hat sich gekleidet in Majestät. In Hoheit hat der Herr sich gekleidet und mit Kraft umgürtet. Auch der Erdkreis steht fest, so dass er nicht wankt. Unser Gott ist der Allmächtige. Er hat durch sein Wort alles ins Dasein gerufen. Es steht geschrieben, alle Dinge sind durch dasselbe geworden und ohne ihm ist nichts geworden von allem, was ins Dasein kam. Das Wort unseres Gottes, und darauf soll diese Predigt aufbauen und das soll betont werden, ist ein Wort, das verbindlich bleibt für Zeit und Ewigkeit. Unser Gott hat sein Wort erlassen, nicht dass wir es deuten, sondern dass wir es glauben und Ehrfurcht vor ihm haben und damit rechnen, dass er zu seinem Worte steht. Sein Wort ist ein Wort des Lebens. Sein Wort ist ein Wort der Kraft. Sein Wort ist Geist und ist Leben für diejenigen, die es aufnehmen und glauben. Hier steht weiter, fest steht dein Thron, von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Jetzt höret, was im dritten Vers steht. Fluten erhoben sich, o Herr, Fluten erhoben ihr Brausen. Das ist Vergangenheit. Der zweite Teil sagt, Fluten werden ihr Tosen erheben. Das ist Zukunft. Der Mann Gottes sah die Prüfungen der Vergangenheit. Er sah die Prüfungen der Zukunft. Aber er setzte sein Vertrauen in die Gegenwart Gottes. Und das Gleiche müssen auch wir tun. In Vers 4 steht, mächtiger als das Brausen gewaltiger Wasser, mächtiger als die brandenden Meereswogen, ist der Herr in der Himmelshöhe. Besonders ihr geliebten Schweizer seid ja zu beneiden, wenn man durch dieses Land fährt, dann erinnert man sich an den Ausspruch Bruder Brennims wohl, als er sagte, Gott hat die Schweiz als Muster für die ganze Welt genommen, um das, was in ihr ist, überall hin zu verteilen. Aber das selbst wird alles gefunden. Ein herrliches Land, Aber die Meereswellen, die über 20, 30 Meter hoch ragen und kommen können, die habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Auch das gewaltige Brausen dieser Wellen habt ihr sicher noch nicht gehört. Es ist majestätisch, es ist gewaltig. Man merkt, da kann keine Menschenhand etwas ändern. Hier bewegen sich Wassermassen, entsprechend von Flut und Ebbe, wie Gott es verordnet hat, mit Macht, dass man's weit hören kann. Von dieser gewaltigen Sache wird der Herr in der Himmelshöhe gegenübergestellt und es heißt, mächtiger als die brandenden Meereswogen ist der Herr in der Himmelshöhe. Amen. Mächtiger als alles. Er ist der Allmächtige. Er hat ja das Land und das Meer geschaffen. In Vers 5 steht, was du verordnet hast oder verheißen hast, ist völlig zuverlässig. Deinem Hause gebührt Heiligkeit. O Herr, für die Dauer der Zeiten. Ohne Gewalt anzutun, können wir sagen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Zeit ist ja eine Sache, die begonnen hat und die aufhören wird. Ewigkeit hat nicht begonnen, Ewigkeit wird nicht aufhören. Um das Wort des Herrn noch ein wenig hervorzuheben und zu betonen, lasst uns noch einige Schriftstellen lesen. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Ich habe das vor einiger Zeit an dieser Stätte wohl gesagt, als Bruder Brenhem den Eckstein für die Kapelle gelegt hat, an dem gleichen Tage, in aller Frühe, hatte er ein Gesicht. Und er wurde unter den freien Himmel versetzt und er sah, soweit seine Augen schauen konnten, in den Globus, in das Weltall hinein. Und der Herr sprach zu ihm, die Kapelle, für die du den Eckstein legen wirst, ist nicht das Haus, das dir bestimmt ist, sondern die Welt ist dir übertragen oder übergeben. Dann wurde ihm dieses Wort aus 2. Thessalonicher 4 geschenkt, und er hat das Blatt aus der Bibel herausgerissen und hat es in diesen Eckstein mit hineinmauern lassen. Nämlich, dass Gott ihn dazu bestimmt hatte, in alle Welt hinauszuziehen, beziehungsweise das Wort, die Botschaft in alle Welt gelangen zu lassen. Und speziell die Betonung auf Vers 2. Verkündige das Wort, tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Man braucht Langmut und Gnade, braucht Geduld und was sonst noch dazu gehört, um mit den Menschen zu sprechen, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Es heißt dann in Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Und hier haben wir für immer zu unterstreichen. Es gibt nur eine göttliche Wahrheit, und das ist die Wahrheit seines heiligen Wortes.
Amen.
Und sonst nichts. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich werde dir die Wahrheit sagen, dann könnt ihr sofort antworten, dann schlage bitte die Bibel auf. Schlage bitte die Bibel auf. Und wenn der Betrübte nochmal sagt, ja, ich möchte aber die Wahrheit sagen, dann sagt nochmal, ja, dann schlage bitte die Bibel auf. Erst dann, wenn wir aus der Bibel vorlesen, sagen wir, was Gott gesagt hat, nicht früher und nicht später. Sonst kann es passieren, dass wir wirklich an Gott vorbeireden und damit an der Wahrheit vorbeireden und in der Meinung sind, dass wir mitten in der Wahrheit stehen. Und da gibt es heute 310 Richtungen, die im Weltkirchenrat vereint sind und sie alle glauben, in der Wahrheit zu sein. Und dann gibt es einige tausend mehr als Sonderrichtungen, die auch alle glauben, in der Wahrheit zu sein, die alle die gleiche Bibel haben und dasselbe Wort Gottes. Wir merken, worauf es ankommt. Nicht nur Teilwahrheiten, nicht nur eine Wahrheit hier oder eine Halbwahrheit dort, sondern die ganze göttliche Wahrheit durch den Geist der Wahrheit geoffenbart. Das ist, was wir benötigen, und das hat uns Gott aus Gnaden geschenkt. Hier sind nicht Menschengeister am Werk, um Teilwahrheiten zu erforschen, sondern der Geist Gottes, um uns in alle Wahrheit hineinzuführen. Ich freue mich über diesen Tatbestand, denn unser Herr hat es gesagt, wenn der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Nicht ein Gamaliel, nicht irgendein religiöser Philosoph, nicht irgendein Prediger oder Evangelist. Im Gegenteil, sie selber gehen ja an der Wahrheit vorbei, es sei denn, der Herr offenbart sich ihnen, weist ihnen die Schranken und lässt sie wissen, dass die Zeit der eigenen Wege vorbei ist. Und nun der Weg Gottes und der Herr mit seinem Volke auf seinem Wege das Ziel erreichen möchte. Es gibt einige solche Stellen, die hervorheben, was Wahrheit ist und die gesunde Lehre unterstreichen. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 3, hier steht geschrieben, dieses lehre und schärfe ein. Wer anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und an die Lehre hält, welche der Gottseligkeit dient, der ist vom Hochmut verblendet und versteht in Wirklichkeit nichts. Habt ihr gut zugehört? Es ist möglich, von den höchsten Dingen zu philosophieren und in der Tat von dem göttlichen Heilsratschluss noch gar keine Ahnung zu haben, noch gar kein Teil dessen geworden zu sein, was Gott eigentlich vorhat und was er tut. Dann wird's gesagt, dass diese Menschen geistlich zerrüttet sind und die Wahrheit verloren haben. Auch das haben wir schon einmal betont. Wer etwas verloren hat, der muss es vorher besessen haben. Der hatte es vorher. Und ich sage euch, viele haben einen guten Anfang gemacht. Sie haben das Wort Gottes geliebt und sind vorwärts gegangen, wurden darin gegründet. Und plötzlich kamen die Hausierer, die von Haus zu Haus gehen und die Weiblein gefangen nehmen, hier und dort ihr Gift hinterlassen, unter dem Vorwand besondere Offenbarungen. Und wer möchte nicht besondere Offenbarungen? Ich sage euch, welche Offenbarung ich möchte. die Offenbarung Jesu Christi. Und in dieser göttlichen Offenbarung Jesu Christi liegen alle Schätze der göttlichen Weisheit und der göttlichen Erkenntnis verborgen. Eine Offenbarung und Erkenntnis, die Jesus Christus nicht verherrlicht und ihn nicht zum Mittelpunkt hat, die können wir getrost vergessen. Alles, was von Gott kommt, führt auch wieder zu Gott und führt uns auch untereinander zusammen, verbindet miteinander, trennt nicht, bringt nicht Spannungen hervor, sondern ist wohltuend. Man fühlt sich in der Gegenwart solcher Leute, die Gott erlebt haben, sein Wort lieben, einfach wohl. Hier vielleicht auch ein Zeugnis in Kempton Park, einem Stadtteil von Johannesburg, hatten wir dann doch noch eine Möglichkeit, mit einigen Brüdern so in der gemütlichen Runde zusammen zu sein. Einer, der mir sehr nahe steht, sagte, plötzlich, hört mal, Brüder, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr lässt den Bruder Frank einmal ausreden, ohne ihn zu unterbrechen, ohne ihm eine Frage zwischendurch zu stellen. Seid doch einmal ruhig und höret zu. Und danach könnt ihr dann ja fragen. Und ich gebe Gott die Ehre und keine Menschen, zumal ich ja weiß, wie unzulänglich Menschen sind. Ich bin einbegriffen und es war etwas ganz Herrliches. Ich habe ganz kurz, aber bündig und bestimmt, die Sache dargelegt und gesagt, wie es sich also verhält, entsprechend der Heiligen Schrift und dem Predigten Bruder Brennens. Und nach dieser Runde, nenne ich es mal, da sagte der Bruder, ich danke dir für deinen Vorschlag, das Geheimnis liegt im Zuhören. Und der andere sagte, Amen. Das Geheimnis liegt im Zuhören, im wohlwollenden Zuhören. Und der dritte sagt, ja, ist das jetzt klar? Ja, er sagt, das muss klar sein, denn so klar habe ich's noch nie gesehen. Was war es? Nicht ein Mensch, sondern eine Darlegung des Wortes Gottes in göttlicher Klarheit durch Wahrheit. Klarheit kommt nur durch Wahrheit. Und schon war auch da das Eis gebrochen. Und ich war gerade in der Bundesrepublik angekommen. Da ging schon das Telefon in aller Frühe, gegen 8 Uhr. Und ich hörte von dem, was Gott dort jetzt anschließend tut, auch unter denen, die eben doch, was die Wahrheit betrifft, auf Abwege geraten sind und was die Botschaft betrifft, sie nicht in das Wort zurückgenommen haben, sondern, wie vorhin schon betont, einfach Aussprüche wie ein großes Kartenhaus aufeinander geschichtet haben und man tippt nur ein bisschen eben an, und es fällt alles zusammen. So hat auch Gott dazu Gnade geschenkt. Aber ich sage euch eins, da ist nicht Besserwissen, nicht Rechthaberei und nicht Überheblichkeit gefragt. Da ist Demut und Liebe gefragt, Einfühlungsvermögen, Verständnis über die Lage und erst dann kann man den Leuten helfen. Wir halten uns an die gesunde Lehre unseres Herrn. Es steht geschrieben, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Mir liegt insbesondere dieses eine Wort auf dem Herzen, das Paulus an die Philipper gerichtet hat. Und ich möchte darauf die Betonung legen. Philipper Kapitel 2 von Vers 13. Hier steht, denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefällt. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr euch tadellos und lauter erweist als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit, unter der ihr als helle Sterne in der Welt leuchtet. Jetzt kommt der Vers, den ich hervorheben möchte. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, weil ich dann nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Man mag vielleicht im Moment denken, oh, lieber Paulus, hier geht's um dich. Nein, hier geht's nicht um ihn. Paulus wusste, was im Garten Eden geschehen war. Er hat das, wer es nicht wissen sollte, in 2. Korinther im 11. Kapitel angedeutet. Hier heißt es in Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als reine Jungfrau zuzuführen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange einst Eva mit ihrer Arglist verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt und lauteren Gesinnung gegen Christus zum Argen hingezogen werdet. Worum ging es ihm? Ihm ging es darum, dass der Feind nicht hereinkommt und wie bei Eva das Wort deutet und es dann zurückgibt, um so den geistlichen Tod zu bewirken. Ihm ging es darum, dass das Wort des Lebens, und das Wort des Lebens ist der Originalsame, das Originalwort, und jede Deutung hat den Tod in sich. Das wissen wir von der ersten Deutung im Garten Eden. Und so hat Paulus die Gläubigen aufgefordert: Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Er wusste genau, wenn das Wort des Lebens in der ursprünglichen, original göttlichen Fassung behalten wird, ist Leben darin. Wird es aber gedeutet, dann ist der Tod darin. Und das ist eine Sache, die uns ja sehr, sehr groß geworden ist. Wir haben auf den Predigten Bruder Brennens ja die untere Zeile mit Absicht geschrieben: Das Wort ist der Originalsame. Und in diesem Originalsamen des Wortes ist doch der Lebenskeim, um weitere Söhne und Töchter Gottes hervorzubringen, nach der Art und Weise des ersten Sohnes Gottes. Denn wir können das nachlesen in der Heiligen Schrift. Er als das Weizenkorn musste sterben, um nicht allein zu bleiben und somit viel Frucht hervorzubringen. Wenn wir eins hätten gelernt haben müssen, dann doch die tragischen Folgen der Deutungen des Wortes, die den geistlichen Tod nach jeder Erweckung, die auf Erden war, neu bewirkt haben. Und hat nicht Bruder Brennan immer wieder hervorgehoben und betont: Gott ist sein eigener Ausleger. Gott wacht über seinem Wort, um es zu bestätigen. Wenn jemand zu mir kommt und über den neuen Namen Gottes, über viele Dinge fantasiert, dann kann ich nur ganz gedämpft sagen: Bitte nicht bei mir, das prallt sowieso ab. Ich brauche für alles, und wenn es der größte Prophet Gottes gesagt hat, die Heilige Schrift, um darauf zu gründen, um da meinen Halt für ewig und immer zu haben.
Amen.
Anders geht es nicht. Amen. Gott ist und bleibt der Gott seines Wortes. Darüber werde ich übrigens mit großer Freude schreiben. Ich habe schon angefangen. Es ist einfach eine Wonne, wenn man manchmal so da sitzt und der Geist Gottes von Wort zu Wort, von Schrift zu Schrift führt, von Predigt zu Predigt, und das Ganze wird heller und heller, wird klarer und klarer, und man sieht, es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift bis hin zum Ende. Dann weiß man doch, dass es der Geist Gottes ist und nicht ein Mensch. Auch das haben wir hervorgehoben. So wie Johannes der Täufer wusste, welche Schriftstellen sich auf ihn beziehen, und er sagen konnte, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, Johannes 1, 21, so hat Bruder Brenim, so haben die Männer Gottes, und so finden wir heute unseren Platz im Reiche Gottes. So erkennen wir heute die Verheißungen für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Paulus, ein wahrer Arbeiter im Reiche Gottes, wollte nicht nur selber vor dem Herrn bestehen, sondern alle, die ihm anvertraut waren, die wollte er als reine Jungfrau, unberührt, sie sollten geheiligt bleiben, sich nicht vermischen. Ihr wisst ja, das war die Sünde schon im Alten Testament, schon in den Tagen Noahs, als diese beiden Linien sich vermischten, die Söhne Gottes aus der Linie Seths und die Töchter aus der Linie Kains, als diese Vermischung auf Erden stattfand, sprach Gott der Herr, es reut mich, den Menschen geschaffen zu haben, ich mache ein Ende mit ihm. Gott will keine Vermischung. Gott will Absonderung. Menschenkinder sind Menschenkinder und Gotteskinder sind Gotteskinder. Menschenwort ist Menschenwort und Gottes Wort ist Gottes Wort.
Amen.
Gott will keine Vermischung. Und Paulus schreibt an die Gemeinde damals, ihr habt das Wort, das wir verkündigt haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort aufgenommen, was es auch in der Tat ist. Was geschieht aber in dem Moment, wo Gottes Wort gedeutet, wo es nach eigenem Ermessen dargestellt wird und nicht im Original bleibt, wie es uns hinterlassen wurde? Da hat der Feind seine Hand im Spiel und narrt die Menschen. Er verspricht ihnen Weisheit, Klugheit, Offenbarung und alles Mögliche. Das Vokabular ist uns allen bekannt. Lieber das reine Wort Gottes, darin verankert, es von Herzen zu lieben und in Geduld zu warten, bis Gott die letzten Dinge erfüllt, als irgend heute einer Sache, morgen der zweiten, übermorgen der dritten nachzulaufen. Und wenn ein Thema nicht mehr zieht, dann ein anderes hervorrufen. Nein, wir bleiben bei der Verkündigung des uralten Wortes Gottes, das uns durch den Geist immer neu groß gemacht wird. Wenn uns das aus Gnaden geschenkt wurde, werden wir auch begreifen, was Petrus geschrieben hat. Ihr wisst ja, größtenteils bezieht man sich in solchen Fragen auf Paulus, aber auch Petrus hat etwas ganz, ganz Wichtiges geschrieben. 2. Petrus, Kapitel 3, von Vers 1. Dies ist nun schon der zweite Brief, Geliebte, den ich an euch schreibe. In beiden suche ich die lautere Gesinnung in euch durch mahnende Erinnerung wachzurufen. Jetzt kommt's. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot des Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Was war es? Das Zeugnis der Propheten und Apostel. das übereinstimmende Zeugnis Gottes hier auf Erden sei dein und mein Zeugnis als Zeugnis Jesu Christi unseres Herrn. Und da kommen wir zu dem Punkt in der Offenbarung, wo von dem Zeugnis Jesu geschrieben steht und das Zeugnis Jesu als Geist der Weissagung beschrieben wird. Wir merken, was es bedeutet. Hier in Offenbarung 19, Vers 10 steht geschrieben, da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Amen. Halleluja. Nicht die stimmbehafte Gabe oder das Stückwerk der Gabe der Weissagung, sondern das Zeugnis Jesu Christi finden wir im prophetischen Wort, in dem Gott seinen Willen voll und ganz geoffenbart hat. Und deshalb konnte Petrus schreiben, umso fester haben wir jetzt das prophetische Wort, das uns wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Amen. Und hier hebt der Apostel Johannes hervor und spricht von dem Zeugnis Jesu und sagt das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Heilige Männer haben vom Geist Gottes getrieben, gesprochen und geschrieben. Und das Wort, das niedergeschrieben wurde im Alten Testament, aus dem hat unser Herr gelesen, aus dem haben unsere Brüder im Urchristentum gepredigt. Stimmt's? Stimmt's? Etwas anderes war noch gar nicht geschrieben. Das war das Wort, das prophetische Wort. Und derselbe Heilige Geist, der auf den Propheten ruhte, ruht auf unserem Herrn, kam dann auf die Gemeinde. Und so wurde die Verbindung durch den Geist zum Worte hergestellt. Und es war eine vom Geist geleitete Gemeinde in den Schranken des Wortes Gottes. Und dazu die Botschaft der Endzeit, die Zurückführung in das Wort hinein. Und ich sage euch, schlussendlich werden auch wir, wie die Brüder und Schwestern im Anfang, in völliger Übereinstimmung mit dem Worte sein. Und derselbe Geist, der auf ihnen ruhte, ruht auf uns. Das wissen wir. Warum? Wir glauben das, was sie geglaubt haben. Wir sehen, was sie gesehen haben. Wir erleben, was sie erlebt haben. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. William Brennan war kein Russell oder kein Joseph Smith oder irgendjemand, der eine neue Gemeinderichtung gegründet hat. Er war ein Mann von Gott gesandt. Ein Prophet des Höchsten, um die Stimme Gottes auf Erden noch einmal hören zu lassen. Und wer sie hört, wird leben. Wer sie hört, wird leben. Es muss einfach gehört werden. Unser Herr sagte, wenn ich jemand sende und er aufgenommen wird, von dem sage ich, wer euch hört, der höret mich. Und wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Ein Mann von Gott gesandt, mit dem Wort der Stunde, mit der Botschaft der Stunde, mit den Verheißungen für die Gemeinde in dieser Zeit. Also, noch einmal sei betont, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, wie herrlich, ein prophetisches Wort, Richtung weisend, alles beinhaltend, was wir wissen müssen und was den Heilsplan unseres Gottes betrifft. Jetzt höret, wie dieses Wort eingestuft wird. Ich lese weiter von Vers 5. Bei dieser Behauptung lassen Sie nämlich unbeachtet, dass es von alters her Himmel gab und eine Erde da war, die aus Wasser und mittels Wassers Kraft des Wortes Gottes. Ich lese noch einmal. Kraft des Wortes Gottes ihren Bestand hatte. Gott sprach und es war da. Ohne ein Wort wäre nichts gewesen. Der Geist schwebte brütend über der Wasserfläche, aber Gott sprach. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Also was war es? Das Allmachtswort unseres Gottes. Kraft des Wortes Gottes ihren Bestand hatte. Und eben deshalb ist die damalige Welt im Wasser durch Überflutung zugrunde gegangen. Der gegenwärtige Himmel und die Erde dagegen sind durch dasselbe Wort, nicht durch ein anderes, durch dasselbe Wort für das Feuer aufgespart und werden für den Tag des Gerichts und des Unterganges der gottlosen Menschen aufbewahrt. So gewiss Gott gesagt hat, dass der Tag kommt, nämlich der Tag des Herrn, der brennen wird wie ein Ofen, das ist sein Wort. Und weil er es als Wort ausgesprochen hat, dürfen wir wissen, so wird es sein und nicht anders. In Vers 10 lesen wir, kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen. Und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Was ist das Wort des Herrn? Ist ausgesprochen worden, so wie es hier geschrieben steht, so wird es sein. Wir legen die Betonung auf das Wort des Herrn. Wie wir es vorhin schon sagten, Himmel und Erde werden vergehen. Jede Deutung, jede Auslegung, alles wird vergehen. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn dieses Wort in dir und in mir Frucht getragen hat, dass es nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat, auch in dieser Generation, dann bist du ein Bestandteil dieses Wortes Gottes geworden. Und so gewiss, biblische Prophetie schon im Heilsratschluss unseres Gottes verankert wurde, so gewiss erleben wir doch jetzt einen prophetischen Ablauf als Gemeinde. Israel erlebt ihn, die Völker erleben ihn. Alles geschieht aufgrund des Wortes des Herrn, aufgrund der biblischen Prophetie. Und so können wir dem Herrn nicht genug danken für das große Vorrecht, glauben zu dürfen, wie die Schrift gesagt hat. Da braucht sich niemand in die Brust zu werfen und keiner braucht sich einen Blumenstrauß zu reichen. Alles ist Gnade. Aber ich glaube an die Vorherbestimmung. Und ich glaube, dass Gottes Volk dazu vorherbestimmt wurde, die Wahrheit zu hören, in der Wahrheit gefestigt und geheiligt zu werden und darin zu bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen.
Amen.
Andere mögen dafür bestimmt sein, sich zu stoßen an diesem und jenem. Und da gibt es das Wort, wohl auch im Petrusbrief, in dem geschrieben steht, dass sie sich am Wort stoßen, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr könnt es nachlesen, in 1. Petrus, im 2. Kapitel. Hier steht es in Vers 8 geschrieben. 1. Petrus 2, Vers 8. Und damit zu einem Stein des Anstoßes und zum Felsen des Ärgernisses geworden. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. So lesen wir es hier in der Heiligen Schrift. Es gibt also Menschen, die bleiben ungehorsam. In ihnen ist eine Auflehnung gegen Gott und Gottes Wort. Einmal passt ihnen nicht, wer das Wort verkündigt. Zum anderen passt es ihnen nicht, was gesagt wird. Sie sind mit sich selber im Zwiespalt. Sie nehmen es nicht auf. Sie gehen nicht darauf ein. Sie geben den inneren Widerstand nicht auf und stoßen sich dann im Ungehorsam gegen das Wort. Und dann gibt es andere, die haben auf die Stunde der Wahrheit gewartet. Sie kommen aus dem eigenen Ungehorsam heraus und werden gehorsam, treten in die Nachfolge unseres Herrn, der gehorsam war, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Sein Gehorsam ist dem Ungehorsam Adams gegenübergestellt worden. So wie durch den Ungehorsam und durch die Sünde des einen das Verderben über alle gekommen ist, so ist die Rechtfertigung und das Heil Gottes durch den Gehorsam bis zum Tod am Kreuz über alle gekommen. Und sie werden gerechtfertigt, die an ihn von Herzen glauben können.
Amen.
Ohne dass Werke getan werden müssen. Werke kommen nachher, nicht vorher. Ein Mensch, der zuerst die Werke tun möchte, um selig oder gläubig zu werden, wird große Mühe haben, selig und gläubig zu werden. Er wird mit den Werken so befasst sein, dass er keine Zeit hat zu glauben, dass Gott das Werk schon getan hat. Wenn aber ein Mensch gläubig geworden ist, dann mag es ihn drängen, das eine und das andere zu tun. Und auch solche Menschen möge Gott aus uns machen. Noch eine Bibelstelle, die ich ebenfalls schon hier gelesen habe, aus Jakobus Kapitel 1. Nur um immer wieder das kostbare Wort Gottes in seiner Bedeutung hervorzuheben. Vieles, vieles könnte gelesen werden. Hebräer 4,12 ist allen bekannt. Schärfer ist das Wort Gottes als jedes zweischneidige Schwert und so weiter. Aber Jakobus 1, Vers 18. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen oder neu geboren, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Das Wort und der Geist und das Blut legen gemeinsam Zeugnis ab. Wer sich auf das Blut des Lammes für seine Erlösung beruft, der sollte bei der Erlösung und Vergebung, bei dem Heil und der Bekehrung nicht stehen bleiben. Der soll sich vom Geist Gottes weiterführen lassen, so dass Blut, Wort und Geist in den Gläubigen ein gemeinsames, allumfassendes Zeugnis gibt, dass wir alle von Herzen glauben.
Amen.
Nur dann ist es recht. Es gibt viele, die glauben an die Vergebung durch das Blut. Und wenn man ihnen die Dinge nahebringen möchte, die im Worte geschrieben stehen, dann sagen sie, es genügt mir, dass ich so selig werde. Mir genügt es dann, wenn ich alles, was Gott mir verheißen hat, aufnehmen darf. Wenn ich nicht alles aufnehmen kann, was Gott mir verheißen hat, dann wird's mir doch eines Tages mangeln. Dann hab ich's doch nicht in der ganzen Fülle, in der ich es haben musste. Da war ein Bruder ganz schlagfertig, auch in Südafrika. Da sprachen zwei miteinander, betraf mich nicht. Und dann sagte der eine zum anderen, noch in den Vorgesprächen, so wie unter Mose ist durch den Dienst Bruder Brennims das gesamte Volk auf einen Schlag herausgeführt worden, und die Sache ist zu Ende. Und dann sagt der andere, nein, die ist eben nicht zu Ende, denn es steht geschrieben, an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Ja, und dann war die Luft auf einen Schlag aus allen vier Reifen raus und der Reservereifen war auch nicht aufgepumpt. So ist das. Man kann manchmal in der Theorie die Dinge alle so schön zusammenfügen und die Praxis sieht doch ganz anders aus. Wir möchten von Herzen glauben, dass Gott durch die prophetische Botschaft den letzten Gnadenruf ergehen lässt. Aber ruh du darauf nicht aus und sage, weil ich's glaube, ist alles in Ordnung. Lass dich mit Gott in Übereinstimmung bringen. Glaube sein Wort und nichts anderes. Und sei gegründet in der Heiligen Schrift. Dann werden wir nämlich danach trachten, dass Gottes Wohlgefallen doch schlussendlich auf uns allen ruhen könnte. Wer hat das Verlangen, Gott wohlgefällig zu sein? Lasst mir doch mal eure Hände sehen, damit ich weiß, oh ja, Amen. Ja, ich bin in guter Gesellschaft. Das ist in Ordnung. Gott segne euch. Wie viele möchten ganz und gar im Worte Gottes bleiben, komme was komme. Amen. Ja, Gott segne euch. Das ist wunderbar. Haltet fest am Wort des Lebens aller Knechte Gottes zum Ruhm, die ihr Blut und Leben gelassen haben, damit wir Gottes offenbartes Wort heute haben können. Propheten und Apostel haben ihr Leben nicht geliebt, waren Gefäße Gottes, Sprachrohr Gottes hier auf Erden. Lasst uns festhalten an dem Wort, das uns im Alten und im Neuen Testament hinterlassen wurde. Und wir glauben, dass wir hier ein abgeschlossenes Zeugnis der Heiligen Schrift haben. Ganz am Ende spricht der Herr als der Auferstandene selber und sagt, wer hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen. Und wer wegnimmt, dem wird Gott den Anteil am Baum des Lebens wegnehmen. Wir fügen nicht hinzu, wir nehmen nicht weg. Wir glauben das volle Evangelium unseres Gottes. Und glauben an das volle Heil, das uns geschenkt wurde. Glauben an die vollkommene Wiedererstattung, die Gott in seinem Worte verheißen hat. Es ist ein Wort der Verheißung. Wir glauben es. Die Verheißung kann nicht gebrochen werden. Sie muss göttliche Realität werden. Sorgt euch doch um nichts mehr. Glaubet nur. Glaubet nur, wie die Schrift gesagt hat. Stellt euch Gott zur Verfügung und gemeinsam werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen.